Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie um Aufmerksamkeit bitten. Ich darf Sie erst einmal ganz herzlich zum dritten Abend unserer Ringvorlesung begrüßen. Es kann sein, dass es auf einigen Ihrer Plätze ein Flugblatt liegt. Das ist nicht von uns. Das möchte ich einfach nur betonen. Wir haben leider Gottes zu spät gemerkt, dass hier Flugblätter auf den Plätzen verteilt wurden. Derjenige, der das draußen getan hat, auch an einige von Ihnen verteilt hat, wurde inzwischen, das ist unser Hausrecht, des Platzes verwiesen. Er darf also nicht hier auf diesem Feld vor dem Hörsaal sich aufhalten. Das macht unser Hausmeister. Wir haben damit gerechnet, dass so etwas passiert. Das ist eigentlich nicht unüblich. Aber ich betone noch einmal, das Flugblatt ist nicht von uns und ich enthalte mich jeglichen inhaltlichen Kommentars dazu. Ansonsten hoffe ich, dass wir heute einen sehr interessanten und sehr spannenden Abend mit Herrn Hellwig von der Amadeo-Antonio-Stiftung haben werden. Ich bin auf die Studie über völkische Siedler vor etwa 2 Jahren aufmerksam geworden und habe damals, als ich die las, manchmal gedacht, ich bin in einer anderen Welt gelandet. Ich bin ganz gespannt auf Ihren Vortrag. Und ich denke, wie Sie sehen, auch die Menge der Studierenden und der Gäste aus dem schönen Erfurt ebenfalls. Ich darf Sie bitten.
Ja, guten Abend, auch von mir. Vielen Dank für die Einladung zunächst und für die herzliche Begrüßung. Mein Name ist Marius Hellwig. Ich arbeite bei der Amadeo-Antonio-Stiftung in Berlin. Das Thema des heutigen Abends wird sein der völkische Rechtsextremismus, Titel des Vortrags. Neue Gefahren völkischer Rechtsextremismus im ländlichen Raum. Bin ich soweit gut zu verstehen, auch in den letzten Reihen? Wird genickt, Dankeschön. Genau, ich bin mittlerweile seit 3 Jahren bei der Amadeo-Antonio-Stiftung tätig, habe vorher Islamwissenschaft, neuere und neueste Geschichte in Freiburg, Wien und Berlin studiert, bin aktuell Masterstudent der Holocaust Science am Touro College in Berlin und wie gesagt arbeite bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Sie haben das Flugblatt bekommen, ich möchte aber die Möglichkeit nutzen, die Stiftung auch selbst noch vorzustellen. Nämlich wurde sie 1998 im Gedenken an Amadeo-Antonio gegründet. Amadeo-Antonio war angolanischer Vertragsarbeiter in der DDR und wurde kurz nach der Wiedervereinigung eines der ersten Todesopfer rechtsextremer Gewalt der Bundesrepublik. Im Gedenken an ihn hat sich die Stiftung also gegründet, um Rassismus, Antisemitismus und sonstige Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu thematisieren und die Zivilgesellschaft zu unterstützen, sich mit diesen auseinanderzusetzen. Dafür fördert sie Initiativen und Projekte, aber ist auch selbst operativ tätig, nämlich zum Beispiel mit der Fachstelle Gender, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus, bei der ich auch arbeite. Das Ziel der Fachstelle ist es, eine gendersensible Perspektive in der Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus an den Tag zu legen, Frauen in der rechten Szene sichtbar zu machen und thematisieren. Das war so vor 10 Jahren, als die Fachstelle angefangen hat, noch ein wichtigeres Thema, als es auch heute noch ist, weil damals Frauen eigentlich kaum als rechte Akteurinnen und als überzeugte Täterinnen wahrgenommen wurden. Wir arbeiten auch zu Antifeminismus und versuchen allgemein die Kategorie Geschlecht bei den verschiedenen Formen von Diskriminierung und der Verschränkung von Diskriminierungen zu thematisieren. Innerhalb dieser Fachstelle bin ich also zuständig für das Thema völkischer Rechtsextremismus im ländlichen Raum. Dazu berate ich Organisationen und Institutionen und Einzelpersonen. Wir führen Informationsveranstaltungen, Fortbildungen und Workshops durch, erstellen Publikationen und sind Ansprechpartner für Medien und Interessierte. Genau zum Ablauf. Ich habe so gut eine Dreiviertelstunde bis 50 Minuten für den Vortrag eingeplant. Ich versuche das möglichst kurz zu halten, damit wir danach auch noch die Möglichkeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen, damit ihr und sie Fragen stellen können. Ich werde zunächst eine Begriffsklärung vornehmen. Was meine ich überhaupt, wenn ich von völkischem Rechtsextremismus spreche? Werde da auf verschiedene Ebenen dieses Begriffes eingehen, danach kurz auf die historischen Hintergründe und Kontinuitäten zum Nationalsozialismus und zu der Zeit nach 1945 eingehen, dann auf die völkische Szene heute, deren Verbreitung in Deutschland, die Vernetzung innerhalb der extrem rechten Szene und besonders auf das Beispiel Thüringen, also welche Aktionsformen und Organisationen es hier gibt und danach möglichst noch besondere Herausforderungen darstellen, nämlich Geschlecht und die Rolle der Frau innerhalb der Szene des völkischen Rechtsextremismus, Erziehung und Bildungseinrichtungen und den ländlichen Raum als besonderen Aktionsort dieses spezifischen Phänomens innerhalb der extrem rechten Szene. Was ist also völkischer Rechtsextremismus? Der Begriff mag vielleicht tautologisch wirken, nämlich eigentlich ist ja, könnte man annehmen, dass jede Form des Rechtsextremismus automatisch völkisch ist und dass die völkische Ideologie allgemein rechtsextrem sein muss. Außerdem haben sich in den letzten Jahren alternative Begriffe herausgebildet, die auch sich teilweise in den Medien durchgesetzt haben, nämlich Begriffe wie völkische Sippen oder auch völkische Siedler, völkische Siedlerinnen. Wenn ich von völkischem Rechtsextremismus spreche, dann meine ich damit ein Zusammenwirken von drei Ebenen, nämlich zum ersten der ideologischen Ebene des völkischen Nationalismus, zum zweiten der Handlungsebene, nämlich dem Aufbau von eigenen Strukturen im ländlichen Raum und zum dritten könnte man es metapolitische Ebene nennen, nämlich eine spezifisch völkische Lebensweise. Ich verwende also den Begriff völkischer Rechtsextremismus in gewisser Weise als Oberbegriff für verschiedene Ausformungen des Phänomens der völkischen Ideologie. Und möchte dabei herausstellen, dass vor allem eben das Zusammenwirken dieser drei Ebenen eine Besonderheit darstellt, da nicht jeder Mensch mit einem rechtsextremen Weltbild auch bereit ist, seine Lebensführung komplett nach dieser auszurichten und nicht zwangsläufig bereit sein muss, die Aktionsformen des Siedelns im ländlichen Raum anzunehmen. Und natürlich auch gleichzeitig nicht jeder Mensch, der nach äußeren Kriterien vielleicht einer völkischen Szene zuzurechnen ist, automatisch auch rechtsextrem sein muss. Die erste Ebene ist, wie gesagt, die Ebene der völkischen Ideologie. Völkisch definiere ich nach Jansen als Position, die Völker als überindividuelle und überhistorische Wesenheiten mit einer ererbten spezifischen Prägung sehen und die Erhaltung des Volkes bzw. seines Charakters höher bewerten als die individuellen Menschenrechte. Damit ist gemeint, dass es nicht um eine republikanisch-demokratische Interpretation des Volksbegriffs geht, wie wir sie auch in der Bundesrepublik Deutschland haben, sondern um eine spezifisch völkische, die zum Ende des 19. Jahrhunderts mit dem aufkommenden Nationalismus durch Rassismus und Antisemitismus geprägt wurde und quasi die Zugehörigkeit zum Volk an rassistischen, antisemitischen Kriterien ausgelegt wurde und quasi von Anfang an klar war, dass gewisse Personengruppen eben nicht dazu gehören. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass eine sogenannte Mischung des Blutes mit vermeintlichen Artfremden zu einer Schwächung der Rasse führt. Es ist kaum möglich, über diese Thematiken zu reden, ohne diese menschenverachtende Ideologie zu rezipieren. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht jedes Mal dran denken, irgendwie Anführungszeichen zu machen oder sogenannte zu sagen und so weiter. Ich denke, es ist klar, dass es nicht meiner persönlichen Meinung entspricht, sondern dass ich da auf die Ideologie eingehe. Genau, also der Gedanke ist es, wenn sich das Blut verschiedener Rassen mischt, führt es zum Aussterben dieser Rassen und deshalb muss das verhindert werden. Dahinter steckt die biologistische Annahme, dass so etwas wie Naturgesetze existieren würden und die Herkunft des Menschen darüber entscheidet, welche Charaktereigenschaften die Individuen besitzen. Also wer in einem bestimmten Bereich auf der Welt geboren ist, kann nur so und so sein. Der Deutsche ist durch die natürlichen Gegebenheiten, durch die klimatischen Bedingungen, durch die Natur, in der er hineingeboren wird, eben in dieser Ideologie besonders zäh, besonders resistent, besonders stark. dann genau damit ist auch quasi gemeint, oder dahinter steckt die Blut- und Boden-Ideologie, eben der Gedanke, dass das Volk als Starre, als eine organische Entität seit der Geburtsstunde dieses Volkes existieren würde und quasi unverändert bis heute fortbesteht und fest mit dem Lebensraum, mit dem Boden verwurzelt ist. Daraus resultiert, dass für die völkische Szene der Tier-, der Umwelt- und der Naturschutz eine extrem wichtige Rolle spielt, eben in dem Gedanken, wir müssen den Lebensraum so erhalten, wie er ist, weil er eben das Volk und den Charakter des Volkes prägt. Und deshalb kommt es auch oft dazu, dass völkische Akteure in Naturschutz, in Umweltbewegungen aktiv sind, in Organisationen, dort versuchen sich zu engagieren, in Initiativen sich einbringen möchten und quasi Teil meiner Arbeit ist, diese Initiativen darin zu unterstützen und zu beraten, wie sie mit diesen Akteuren eben umgehen sollen. Dabei ist nämlich natürlich ganz wichtig, daran zu erinnern, dass es vielleicht die gleichen Ziele dahinter stecken könnten, nämlich irgendwie den Erhalt der Natur, Tiere, Umwelt zu schützen, aber das immer durch eindeutige, antimoderne, durch oftmals antisemitische Vorzeichen geprägt ist. Und deshalb meiner Meinung nach ein gemeinsames Wirken für gemeinsame Ziele sich quasi ausschließen würde, weil mit einem Engagement immer auch eine demokratische Einstellung verbunden sein sollte. Genau. Zum Ursprungsmythos des Volkes, wie gesagt, die Vorstellung, das Volk besteht seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden als Starre, als eine organische Entität fort. Die Geburtsstunde des Volkes ist in den Augen der Akteure, geht zurück auf das Germanentum und von dort aus wird quasi eine Geschichte der Unterdrückung des deutschen Volkes geschrieben. Also mit der Christianisierung, mit der Niederlage gegen die Römer hat eine Fremdherrschaft über das deutsche Volk eingesetzt. Man war quasi in der gesamten Menschheitsgeschichte Spielball von fremden Mächten, was sich bis heute durchsetzen würde. Man ist quasi versklavt und auch dort wirken natürlich in neuerer Zeit immer extrem starke antisemitische, antijüdische Stereotypen mit rein, wenn es dann heute darum geht, dass beispielsweise USA, Israel, die EU das deutsche Volk unterdrücken würde und quasi immer noch eine Art Fremdherrschaft existieren würde. Das Ganze hat auch eine klare sozialdarwinistische Prägung, der Gedanke, dass die Völker untereinander im Kampf sind und nur der Stärkere das Recht hat, sich zu überleben und durchzusetzen. Daraus resultieren auch die Prinzipien des Zusammenlebens, nämlich eine ganz klare autoritäre Grundordnung, wo der Einzelne sich dem großen Ganzen unterordnen muss und diszipliniert sein muss für die große Sache. Die Konstruktion des eigenen, also des deutschen Volkes, funktioniert da ganz essentiell quasi über die Abgrenzung gegenüber den vermeintlichen Feinden im Inneren und Äußeren. Das sind dann, das funktioniert dann quasi also über die Komponenten Rassismus, über Antisemitismus, aber eben auch durch Antifeminismus, das gedacht wird, Akteurinnen des Feminismus sorgen ebenfalls dazu, dass das deutsche Volk ausstirbt. Auch sie müssen bekämpft werden. Auch sozialdemokratische, politisch linke Gruppierungen gehören zu den Feinden. Die Moderne generell, globalistische Ideen, universalistische Ideen wie die Menschenrechte werden bekämpft. Und wichtig ist, dass diese ganzen Komponenten untereinander in Verbindung stehen und quasi auch als identisch gedacht werden, auch oft mit dem Gedanken, dass eigentlich hinter all diesen Phänomenen der Moderne, der Erscheinungsformen der Moderne, eigentlich die Juden stehen würden, die Stricke ziehen und dafür sorgen, dass das deutsche Volk weiter unterdrückt werden würde. Dann komme ich zu der zweiten Ebene, das ist die Ebene der Ziele und der Strategien. Ich hatte gerade schon gesagt, dass quasi vorherrschend ist die Angst, dass das deutsche Volk aussterben würde, dass es akut bedroht ist, zum einen durch Geflüchtete, die in den letzten Jahren verstärkt nach Deutschland gekommen sind, aber eben auch durch Volksfremde und Volksfeinde im Inneren, sei es der sogenannte Genderwahn, die Volksverräter in der Politik oder auch die Lügenpresse, die sogenannte. Daraus resultiert quasi die Aufgabe, dass das Volk verteidigt werden muss gegen diese Verschwörung, und als Lösung wird gedacht, dass eigene Strukturen aufgebaut werden müssen, dass man sich abschottet gegenüber diesen anderen Kräften und deshalb strategisch sich aus den Städten zurückzieht, in den ländlichen Raum, raus aus den staatlichen Strukturen, raus aus den sozialen Beziehungen zu anderen Personen, aus anderen, also quasi außerhalb der Szene, auch raus aus den bürgerlichen Medien und Aufbau von eigenen Medien und die Vernetzung untereinander mit alternativen Wirtschaftsmodellen beispielsweise und die Weitergabe der Ideologie an die kommenden Generationen, um eben die Szene zu erhalten und damit auch in dem Gedanken, dass das Volk erhalten zu können. Die dritte Ebene ist die Ebene der Lebensführung. Dabei ist es eben ganz wichtig und auch quasi ein zentrales Charakteristikum dieser Szene, dass die völkische Ideologie eben alle Aspekte der Lebensführung prägt. Es ist also so, dass dann quasi die Männer innerhalb dieser Szene handwerkliche Berufe oder landwirtschaftliche Berufe annehmen sollen, dass Frauen, wenn sie überhaupt beruflich tätig werden, eher im sozialen Bereich oder im erzieherischen Bereich tätig sind. Die Kinder bekommen oft germanische Namen und werden auf nichtstaatliche Schulen geschickt, um eben auch diesem staatlichen Zugriff sich zu entziehen. Frauen und Mädchen tragen oft Röcke, Kleider, lange Zöpfe, Männer oft Zimmermannshosen. Moderne Technik wird abgelehnt. Ganz wichtig, wie gesagt, bei diesen äußeren Erscheinungsbildern, das kann natürlich nie nur auf dieser Ebene verhandelt werden. Also nur wenn eine Person so auftritt, kann man nicht darauf schließen, dass er zu einer völkischen Szene gehört, dass er irgendwie rechtsextrem wäre, sondern es muss immer darum gehen, sich anzuschauen, welche Ideologie, welche Weltanschauung steckt dahinter. Dann jetzt zu der Geschichte, zu den historischen Kontinuitäten der völkischen Szene. Wie gesagt, Ende des 19. Jahrhunderts haben wir quasi eine Situation in Deutschland, generell in Europa, wo verschiedene neue Ideen parallel aufkommen, neu verhandelt werden, sei es der Nationalismus, sei es der Rassismus, Gedanken der Naturromantik, naturreligiöse, neopagane Ideen, all das wird parallel verhandelt und vermischt sich teilweise untereinander, sodass es im Nachhinein auch oftmals schwer zu trennen ist, wenn Organisationen aus dieser Szene davon sprechen, wir sind keine politische Gruppe, sondern wir sind eine religiöse Gemeinschaft, wir haben eine gemeinsame spirituelle, religiöse Verbindung, dann steht dahinter eben oft eine Welterklärung, die über naturreligiöse Gedanken, über rassistische, über antisemitische Gedanken funktioniert, die alle miteinander in Beziehung gesetzt werden. Genau zu dem Zeitpunkt Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts dringt dann quasi die völkische Ideologie in verschiedene Bereiche ein, sei es in die Jugendbewegung, in die Studentenverbindungen, wo sich spezifisch völkische Verbindungen herausformen, aber auch Lebensreformbewegungen, vegetarische Bewegungen, Naturschutzbewegungen nehmen völkische Ideologien auf. Und zur Zeit der Weimarer Republik werden auch schon erste völkische Siedlungsprojekte durchgeführt, die damals vom Bund Artam ausgehen. Die haben sich in einer Region in Mecklenburg-Vorpommern angesiedelt, haben da Höfe aufgebaut. Und ganz interessant ist, dass dann in den 90er Jahren Akteure gezielt in diese Region gezogen sind und versucht haben, diese Höfe wieder neu aufzubauen. Eben in Gedenken an diesen Bund Artam werden die dann heute als Ataman oder auch als Neo-Ataman bezeichnet. Der Höhepunkt der völkischen Bewegung ist in gewisser Weise nach dem Ersten Weltkrieg erreicht, in der sogenannten konservativen Revolution, geprägt vor allem durch ein deutschnationales und rechtskonservatives Milieu. Und da ist das Ehepaar Ludendorff ganz zentral, eben Ernst Ludendorff als Mitglied der obersten Heeresleitung im Ersten Weltkrieg und seine zweite Frau Mathilde, die ganz entscheidende Bücher geschrieben hat für die Szene, in der sie davon spricht, wie die Kirche, die Jesuiten, alles quasi von den Juden durchdrungen ist und dazu führt, dass das deutsche Volk quasi seine eigene, also eigentliche Art nicht erkennen würde. Dann die völkische Bewegung zu Zeiten des Nationalsozialismus. Ich versuche das kürzer darzustellen, als es hier aufgeführt ist. Zunächst ist zu sagen, dass quasi die völkische Gruppierungen, die schon vorher existiert haben, entweder im NS-Herrschaftsapparat aufgingen, in diesen integriert wurden, in einer geringeren Zahl aber auch verboten wurden, eben weil sie auch innerhalb der politischen Situation quasi von Nationalsozialisten dann als Konkurrenz wahrgenommen wurden. Und zur Anfangszeit des Nationalsozialismus kann man feststellen, dass spezifisch völkische Nationalsozialisten noch sehr viel Macht hatten, sei es beispielsweise Heinrich Himmler oder Walter Daré als Reichsbauernführer. Diese Positionen werden im Laufe des Dritten Reiches etwas an den Rand gedrängt. Da hingegen setzen sich dann modernere, vermeintlich modernere, technologiebejahende Positionen durch, eben um den Krieg führen zu können. Ganz interessant ist aber, dass diese Personen, Heinrich Himmler, Rudolf Höss als Auschwitz-Kommandant und eben Walter Daré, Anhänger dieses Bundesartams waren, von dem ich gerade gesprochen habe, die schon die Siedlungsprojekte durchgeführt haben und dann im Nationalsozialismus und im Zweiten Weltkrieg zentral an der Konzeption des Generalplan Osts mitgewirkt haben, mit dem in den besetzten Gebieten in Osteuropa, also Polen, Ukraine oder SSR, eine Germanisierungs- und Besiedlungspolitik durchgeführt werden sollte. Dieser Plan wurde in dem Maß nie umgesetzt. Es wurde aber da verhandelt, wie der durchzuführen sei, um eben die dortige Bevölkerung zu germanisieren und zu besiedeln, eben als Herrschaftsinstrument, um diese Bevölkerung dort zu unterwerfen. Das hatte auch schon Vorläufer im Ersten Weltkrieg, an die angeknüpft wurde. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kann man in gewisser Weise sagen, dass diese Idee des Besiedelns und des Germanisierens sich nicht mehr auf ostdeutsche oder auf osteuropäische Bereiche sich richtet, sondern innerhalb Deutschlands stattfindet und nach der Wiedervereinigung verstärkt auch nach Ostdeutschland gewirkt haben. Nach 1945 kann man sagen, dass die völkische Ideologie innerhalb der rechten Szene weiterhin weit verbreitet war und bis heute ist. Dass zahlreiche Organisationen, die verboten wurden, nach dem Zweiten Weltkrieg sich wieder neu gegründet haben, mit dem Versuch, sich nicht offen auf den positiv auf den Nationalsozialismus zu berufen, um eben einem Verbot zu entgehen und sich einer vermeintlichen früheren Tradition anzuschließen, die man eben sagt, die völkische Bewegung ist schon seit dem Ende des Kaiserreichs, seit der Weimarer Republik existent gewesen, hätte mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun gehabt. Und deshalb konnten sich schon in den 50er Jahren beispielsweise die Wikingjugend gründen. Das ist ein völkischer Jugendbund, der eigentlich sich ganz direkt in die Tradition der Hitlerjugend gestellt hat. Nach dem Verbot der Wikingjugend kam die heimattreue deutsche Jugend, die eigentlich das Gleiche gemacht hat, also Jugendlager, in denen junge Leute, Kinder zusammengekommen sind, um diese ideologisch zu indoktrinieren. Und nach dem Verbot der heimattreuen deutschen Jugend wiederum haben wir heute beispielsweise den Sturmvogel, der diese Funktion übernimmt. Genau. Dann zur Verbreitung in Deutschland und spezifischen Ausprägung je Region. Man kann sagen, dass Mecklenburg-Vorpommern und auch Teile von Sachsen-Anhalt in gewisser Weise das klassische Siedlungsgebiet dieser Szene widerspiegeln. Also da haben wir das, was als völkische Siedlung oder als völkische Siedler bezeichnet werden. In Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein haben wir alteingesessene völkische Sippen, also Familien, die seit Jahrzehnten innerhalb also diese Ideologie angenommen haben und an die Generationen, die nachfolgenden Generationen weitergeben. In Thüringen und in Sachsen würde ich sagen, dass es vor allem ein Gebiet ist, wo völkische Treffen stattfinden, wo Versammlungen stattfinden. Und Baden-Württemberg und Bayern bieten oft die Stammsitze für völkische Verlage, für völkische Vereine. Insgesamt lässt sich aber sagen, dass die Kenntnislage über diese Szene sehr gering ist, dass in Mecklenburg-Vorpommern die Aufmerksamkeit verhältnismäßig hoch ist, eben weil in den 90er Jahren so viele Leute sich da niedergelassen haben und dann dort ja eine Auseinandersetzung mit dem Phänomen stattgefunden hat, dass aber eigentlich außerhalb Norddeutschlands ganz wenig Sensibilität und auch wenige Akteure und Journalisten gibt, die sich mit dieser Thematik befassen. Zur Vernetzung innerhalb der rechten Szene. Wie gesagt, der völkische Rechtsextremismus ist ein spezifisches Phänomen, auch eine spezifische Strömung innerhalb der rechten Szene. Aber man kann sich das nicht so vorstellen, dass es losgelöst wäre vom Rest der extremen Rechten oder in gewisser Weise mit denen in Konflikt oder Konkurrenz stehen würde, sondern dieser Gedanke, in den ländlichen Raum zu gehen, sich dort niederzulassen, Strukturen aufzubauen, wird breit rezipiert und allgemein unterstützt, auch wenn es nicht für jede Position, nicht für jede Organisation vielleicht der richtige Weg ist oder der Weg, den man selbst beschreiten wollen würde. Aber man erkennt das dann beispielsweise dadurch, dass Medien wie die Blaue Narzisse und die Junge Freiheit oder die Sezession diese völkischen Siedlungen besuchen, davon berichten und sich eben positiv auf diese Personen beziehen. Es gibt eben innerhalb der Szene eine enge Vernetzung durch gemeinsame Feste, in denen die Traditionen weitergegeben werden. Das sind dann oft eben Volkstanzabende, die nach außen natürlich erstmal als Volkstanzabende harmlos wirken und ja, Volkstanz an sich natürlich auch was Harmloses ist, aber dass diese Abende natürlich immer auch dazu dienen, sich untereinander zu vernetzen und auch Beziehungen einzugehen, weil das ist natürlich auch ganz wichtig, um die Szene am Leben zu halten, dass es zu Ehen innerhalb der Szene kommen und dafür müssen sich die Leute natürlich erstmal kennenlernen. Und zur spezifischen Situation hier in Thüringen. Ich würde versuchen, das knapper zu machen, weil ich jetzt schon über die 50 Minuten hinaus bin anscheinend. Hier läuft eine Uhr mit, dann ist sie schon früher losgegangen. Gut. Zunächst hätten wir hier das Hufhaus der Artgemeinschaft. Die Artgemeinschaft wurde von Jürgen Grieger, einem NPD-Akteur aus Hamburg, gegründet und geleitet und vermischte heidnisch-germanische und naturreligiöse Ideen mit völkischen, rassistischen und antisemitischen Positionen und hat verschiedene Siedlungsprojekte in Deutschland eben angestoßen. Was wir hier sehen, ist quasi das Logo der Artgemeinschaft. Die Artgemeinschaft bezeichnet sich selbst als Kampfverband und hat ein Artbekenntnis formuliert, um vielleicht einen Eindruck zu bekommen, worum es da geht, würde ich da kurz raus zitieren. Punkt 1 des Artbekenntnisses ist folgendermaßen: Alles Leben wirkt nach Naturgesetzen. Uns offenbart sich das Göttliche in diesen ewigen, ehernen Gesetzen, gegen die zu verstoßen widersinnig ist. Wir bekennen uns zu einem Leben im Einklang mit den Naturgesetzen. Punkt 2. Kampf ist Teil des Lebens. Er ist naturnotwendig für alles Werden, Sein und Vergehen. Jeder einzelne von uns, wie unsere gesamte Art, stehen in diesem Ring. Wir bekennen uns zu diesem nie endenden Lebenskampf. Und zuletzt Punkt 3. Die Menschenarten sind verschieden in Gestalt und Wesen. Diese Verschiedenheit ist sinnvolle Anpassung an die unterschiedlichen Naturräume. Wir bekennen uns zur Erhaltung und Förderung unserer Menschenart als höchstem Lebensziel, denn auch sie ist eine Offenbarung des Göttlichen. Also ich habe da ja schon verschiedene Sachen angesprochen. Es wird hier von Menschenarten, nicht von Menschenrassen gesprochen, eben auch in erster Linie um ein Verbot einer politischen Verfolgung zu entgehen, würde ich sagen. Gedanklich ist das Gleiche, in gewisser Weise eine Modernisierung der Begriffe. Es wird eben auf Naturgesetze verwiesen, die im Zusammenhang mit dem Göttlichen stehen würden, also naturreligiöse Aspekte und eben der Kampf als zentrales Prinzip des Lebens und des gesellschaftlichen Zusammenlebens, bei dem quasi sich nur der Stärkere, der sich bei diesem Ring durchsetzen würde, durchsetzen kann. Und eben diese Artgemeinschaft lässt also verstärkt eben in diesem Hufhaus in Ilfeld im Harz Treffen, Sonnenwend feiern, Ähnliches durchführen. Dann gibt es die Gedächtnisstätte Gutmannshausen, die vom Collegium Humanum gegründet wurde. Das ist ein früherer Verein der Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck, die ja mittlerweile in Haft sitzt. Die Gedächtnisstätte Gutmannshausen, dahinter steckt das Ziel, für die vergessenen Opfer des Zweiten Weltkriegs, in Anführungsstrichen vergessenen Opfer, ein Denkmal zu schaffen. Also ausschließlich für Deutsche, die durch Bomben, durch Verschleppung und Vertreibung zum Tod gekommen sind. Und das Ganze mit Begriffen, es wird dann davon gesprochen, von den Todesmärschen der Vertriebenen oder vom Bombenterror der Alliierten. Meiner Meinung nach wird damit durch die Terminologie schon gezeigt, dass der Versuch unternommen wird, aus Täterinnen Opfer zu machen und deutsche Kriegsverbrechen gewisserweise zu relativieren, indem man sie mit alliierten Verbrechen in Beziehung setzt. Und so ein Begriff wie Todesmarsch ist natürlich historisch und auch von der Wissenschaft her ganz eindeutig mit den Märschen von aufgelösten Konzentrationslagern verbunden, in dem eben die Häftlinge nochmal ins Reichsinnere getrieben wurden, dabei zahlreiche KZ-Insassen gestorben sind. Und diese Übertragung auf die Flucht von Vertriebenen ist hier meiner Meinung nach ein Versuch, geschichtsrevisionistisch zu agieren. Genau, der Vorsitzende eben dieser Gedächtnisstätte in Gutmannshausen spricht von einer unverantwortlichen Überfremdung Europas und sagt, dass unsere Väter und Großväter nicht dafür in den Kampf gezogen sind und haben, also sind dafür nicht in den Kampf gezogen und haben ihr Leben hingegeben. Es wird also positiv quasi verhandelt, dass unsere Väter, unsere Großväter im Zweiten Weltkrieg sich für Deutschland eingesetzt hätten. Die großen Opfer der Generation des 20. Jahrhunderts dürfen nicht umsonst gewesen sein. Er sieht also quasi diese vermeintlichen Verdienste durch eine Einwanderung von Geflüchteten in Gefahr. Dann haben wir als nächstes die Schlesische Jugend, die mit einer Landesgruppe in Thüringen, eben auch da Schlesische Jugend, eben der Gedanke, sich als Jugendorganisation eines vertriebenen Verbandes darzustellen. Der Vorsitzende dieser Landesgruppe hier in Thüringen war Mitglied der heimattreuen deutschen Jugend, also eines völkischen Jugendbundes. Auch dort werden traditionelle Feste organisiert und laut Landesregierung Thüringen unterhält die Schlesische Jugend Kontakte zu zahlreichen rechtsextremen Gruppierungen. Dann ist es auch wichtig, die AfD zu besprechen, den völkischen Flügel, der Flügel mit ihren Treffen am Kiffhäuser-Denkmal. Ich glaube, ich muss nicht groß darauf eingehen, inwieweit Björn Höcke völkische Positionen vertritt. Ich habe hier zwei Zitate angebracht, die ich glaube ich auch gar nicht mehr wiedergeben muss, weil sie schon zahlreich bekannt sind, eben quasi der positive Bezug auf die tausendjährige Vergangenheit Deutschlands. Und die Hoffnung, dass es auch eine tausendjährige Zukunft hat. Das tausendjährige Reich, ein zentraler Begriff von Adolf Hitler. Die Dresdner Rede von Höcke vor der jungen Alternativen wo er vom Denkmal der Schande spricht und eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fördert, also quasi eine Abkehr von einem Gedenken an den Nationalsozialismus oder ein Mahnen, besser gesagt, Nationalsozialismus und Holocaust. Wenn man das um 180 Grad dreht, dann würde da ein positiver Bezug auf diese Zeit herauskommen. Der Politikwissenschaftler Steffen Kalitz formuliert das so, dass es Höckes Ziel sei, eine völkische Deutung schleichend in den demokratischen Diskurs einzubringen und diesen als normal zu etablieren. Auch die NPD, hier vertreten in Thüringen durch Thorsten Heise, kann man in gewisser Weise innerhalb dieses völkischen Spektrums einordnen, von der Art und Weise, wie er sich auf seinem Anwesen in Fretterode gibt, aber vielleicht da nur so viel dazu. Das Institut für Staatspolitik, nicht direkt in Thüringen, aber an der Landesgrenze, Götz Kubitschek, Ellen Kositzer, in der Art und Weise, wie sie sich geben, kann man auch sie, denke ich mal, als völkische Akteure bezeichnen. Und durch ihre verschiedenen Organisationen, wie das Institut für Staatspolitik, die Sezession und 1% für unser Land, eben sehr zentral für die extreme Rechte und Personen innerhalb der AfD. Dann zuletzt die identitäre Bewegung. Da ist es ganz interessant, dass es beispielsweise in Niedersachsen, in Hamburg, in Thüringen Gruppierungen der identitären Bewegung gibt, die sich auch betont völkisch geben. Wir sehen hier auch eine Art Volkstanz, die von Akteuren der IB durchgeführt werden. Wenn wir beispielsweise nach Halle gucken würden oder wenn wir nach Wien gucken würden, da sehen wir da eine ganz andere Darstellung und eine ganz andere Aktionsform, eben viel moderner, der Versuch an moderne jugendkulturelle Erscheinungen anzudocken. Für Niedersachsen, für Thüringen würde ich sagen, gibt man sich da sehr betont völkisch. Und eben auch die IB hat hier in Thüringen, hier in Erfurt schon einige Aktionen durchgeführt. Dann abschließend würde ich zu besonderen Herausforderungen in diesem Themenkomplex kommen. Nämlich zunächst der Kategorie Geschlecht innerhalb der völkischen Bewegung. Wir haben es da mit stark ideologisierten, stark traditionalisierten Geschlechterbildern zu tun. Eben der Mann mit einem Bild der übersteigerten Männlichkeit als der soldatische Kämpfer für seine Sippe. Die Frau in erster Linie als Mutter und zuständig für den Erhalt der Familie, für den Erhalt des Volkes. Was aber innerhalb der Szene natürlich eine sehr zentrale, eine sehr wichtige Aufgabe darstellt, weil es eben darum geht, das Volk zu sichern und die Familie als Keimzelle für das Volk gedacht wird. Trotz dieser ganz eindeutigen Geschlechterrollen, der Mann eben eher für den politischen Bereich, die Frau eher für die Reproduktion zuständig, ist es wichtig zu sagen, dass die Frauen auch innerhalb der Szene ganz zentrale Rollen einnehmen können und große Bedeutung haben können, dass sie eben zum einen für Erziehung zuständig sind, aber eben auch für die Weitergabe des Brauchtums. Und da sieht man, dass es quasi eine Art Arbeitstrennung gibt, dass Frauen quasi für Bereiche zuständig sind, die als weiblich gedacht werden, Erziehung, Kultur, Brauchtum. Genau, ganz wichtig ist es in meiner Arbeit auch zu vermitteln, dass die Kategorie Geschlecht nicht dazu führen kann, dass man annehmen kann, dass Frauen weniger politisch überzeugt sein können, weniger rechtsextrem eingestellt sein müssen als Männer, was noch teilweise sehr stark verbreitet ist. Beispielsweise eine Frau, die als fürsorgliche Mutter auftritt, ist anscheinend sehr schwierig, auch als menschenfeindliche, menschenverachtende Akteurin zu denken. Und gerade weil dieses Bild noch vorherrscht, der harmlosen Frau, der harmlosen Mutter, werden rechte Ideologinnen eben nach wie vor übersehen und nicht angemessen quasi ernst genommen und wahrgenommen. Der nächste Punkt wäre Kinder und Erziehung, und konzeptionell ist das quasi ein Fehler, weil das eigentlich eines der zentralsten Themen bei der ganzen, bei dem ganzen Phänomen darstellt, weil ich denke, dass, dass es eine Sache ist, wenn Menschen sich dazu entscheiden, in ihrem rechtsextremen Weltbild sich im ländlichen Raum niederzulassen, da als Akteure zu zu agieren. Und eine andere Sache ist, wenn man eben als Kind in eine solche Familie hineingeboren wird, in der von Anfang an ein klares Freund-Feind-Schema vermittelt wird, in dem quasi gesagt wird, alle Personen, die außerhalb dieser Familie, außerhalb dieser Szene stehen, sagen nicht die Wahrheit, denen darf man nicht glauben. Es wird quasi von Anfang an ein Doppelleben, also Kinder müssen ein Doppelleben führen, sie müssen gegenüber Außenstehenden geheim halten, was innerhalb der Familie passiert, und auch einfach den Kontakt zu außenstehenden Personen minimieren. Und daraus folgt dann quasi, dass wenn Jugendliche sich dann entscheiden würden, sie möchten daraus austreten, würde das eben mit dem kompletten Bruch mit der Familie und dem sozialen Umfeld einhergehen. Also so ein bisschen innerhalb der Szene bleiben und ein bisschen aussteigen funktioniert nicht, sondern es geht nur quasi der komplette Bruch. Und ganz wichtig, denke ich mal, ist auch zu sagen, wenn wir von diesen Akteuren reden, dann sind das nicht die marodierenden Kameradschaften, die auf der Straße Ausländer oder Punks verprügeln. Es sind nicht die Leute, die besonders gewaltaffin auftreten. Aber wenn wir auf die Erziehung schauen, dann denke ich mal, kann man da schon eine Gewaltförmigkeit erkennen, nämlich darin, dass die Kinder quasi ab Geburt nicht die Möglichkeiten erhalten, sich frei innerhalb der Familie zu entfalten oder eine individuelle Persönlichkeit zu entwickeln, sondern es ist eigentlich von Anfang an klar, welcher Weg für die Kinder vorgesehen wird und in welchen Bahnen sie ihr Leben zu leben haben. Besonders bei den Mädchen muss man dann noch dazu sagen, das ist nochmal ein besonderer Aspekt, weil eben auch zentral über ihren Körper verfügt wird, dass gesagt wird, nur als Mutter bist du eine vollwertige Frau, ein vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft. Und es ist quasi klar, dass es keine alternativen Formen, keine alternativen Lebensformen geben würde. Wichtig sind die Kinder auch im Kontext von Bildungseinrichtungen, weil oft zuerst hier überhaupt das Phänomen erkannt wird. Wir haben ganz oft die Schilderung, dass Kinder beispielsweise nach den Sommerferien in der Schule oder im Kindergarten das Horst-Wessel-Lied zum Beispiel singen, weil sie das in einem völkischen Zeltlager zuvor in den Sommerferien gelernt haben und dann zum ersten Mal Erzieherinnen überhaupt darauf aufmerksam werden und nachfragen, wo hast du das gelernt, wie kommst du darauf, und da erst dann klar wird, dass diese Kinder eventuell aus völkischen, aus rechtsextremen Familien kommen. Und ich glaube, dass es eben in diesen Bildungseinrichtungen ganz zentral darauf ankommt, den Kindern alternative Werte zu vermitteln, eben demokratische Werte von einer offenen Gesellschaft, ihnen einfach vorzuleben, dass es für uns total völlig normal ist, wenn das quasi auch nicht weiße, auch nicht homosexuelle, nicht heterosexuelle Menschen zu der Gesellschaft dazugehören, und eben das vorgelebt werden muss, damit die Kinder eben außerhalb der Familie auch andere Eindrücke mitnehmen können. Und zuletzt die spezifische Situation im ländlichen Raum. Wie gesagt, das Phänomen tritt eben in erster Linie im ländlichen Raum auf, weil diese Nähe, diese Verbundenheit zum Boden für das Volk besonders wichtig sei, die Verwurzelung in der Natur und eben deshalb auch besonders strukturschwache Regionen mit dem Thema völkischer Rechtsextremismus konfrontiert sind, eben dort, wo sich Parteien, wo sich die Zivilgesellschaft zurückgezogen hat, versuchen diese Akteure eben zu wirken, eigene Strukturen aufzubauen. Und wenn dann eben völkische Akteure in die Dorfgemeinschaft kommen. Das sind eben dann oft junge Familien mit vielen Kindern, die handwerkliche Betriebe aufbauen. Die werden natürlich nicht in erster Linie irgendwie als störend oder als Problem wahrgenommen, sondern als belebend für die Dorfstruktur, was ja absolut logisch und nachvollziehbar ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, zu thematisieren, dass da ein rechtsextremes Weltbild dahinter steckt, wenn man das erkannt hat und dem auch politisch quasi zu widersprechen. Hat dann, glaube ich, ganz viele soziale Komponenten, die wir uns vorstellen können. Eben wenn die Nachbarn Rechtsextreme sind, möchte ich das thematisieren? Möchte ich da mich auf einen nachbarschaftlichen Streit einlassen, der mich jetzt vielleicht den Rest meines Lebens begleitet? Also da sind ganz viele Dynamiken innerhalb von so einer ländlichen Dorfstruktur, die man bei der Thematik mitdenken muss und bei der Bearbeitung auch der Thematik eine große Rolle spielen. Na, man kann quasi sagen, wenn diese zivilgesellschaftliche Gegenwehr oder ein Protest gegen den Zuzug von Rechten, von rechtsextremen Akteuren ausbleibt, dann wird das in der Szene wahrgenommen und es wird dafür geworben, dass weitere Akteure hinzukommen und dann so eine schleichende Normalisierung von Rechten, von völkischen Positionen einhergeht, die natürlich eine große Gefahr darstellen. Dann sei zuletzt noch auf die weiterführende Literatur verwiesen, eben die beiden Publikationen, die wir als Amadeo-Antonio-Stiftung herausgegeben haben, die leider mittlerweile beide in gedruckter Form vergriffen sind, aber online noch über die Stiftungsseite erhältlich sind. Und dann wäre es das zunächst. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Bevor das Mikro geht, geht es? Hören Sie mich? Ja, ich darf mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken für den Vortrag, auch für die doch sehr zeitliche Exaktheit. Sie haben ja selber vorgegeben, 45 bis 50 Minuten, das haben Sie erreicht. Der Vortrag macht mich persönlich sehr nachdenklich und vor allen Dingen, weil Sie den halt auch in eine durchaus längere historische Tradition gestellt haben. Und Sie haben das auch aus meiner Sicht auf eine Art und Weise dargestellt, die ja nicht nur nachdenklich macht, sondern auch bestürzt mitunter. Weil da etwas für mich passiert, was wir eigentlich so in unseren Städten gar nicht so wahrnehmen. Aber jetzt besteht die Möglichkeit, wie immer, Ihnen Fragen zu stellen oder zu kommentieren und so weiter. Also bitte, jetzt sind Sie. Ja, bitte, da kommt doch ein Mikro.
Ja, also ist vielleicht eine Frage, die öfter kommt und vielleicht auch vielen hier so geht, die vom ländlichen Raum sind. Wenn man halt in einer Familie lebt mit Großeltern und vielleicht auch Eltern, die noch recht, traditionell und in diese Richtung eben eingestellt sind, frage ich mich des Öfteren in Gesprächen, wie kann ich meine Großeltern oder Eltern dazu bewegen, mal umzudenken, gerade in der heutigen Zeit? Ja, das wäre jetzt meine Frage, ob es da vielleicht Tipps gibt, vielleicht auch von jemandem aus dem Hörsaal.
Ja, ist eine wichtige Frage und eine große Frage. Ich komme selbst auch aus dem ländlichen Raum, auch aus dem Dorf und bin damit auch in meiner eigenen Familie konfrontiert. Und ich glaube, also wahrscheinlich kennen wir das auch alle, dass man nicht immer genau weiß, was man sagt. Und gerade wenn es in so einem verwandtschaftlichen Verhältnis ist, wo es dann irgendwie nochmal eine besondere Dynamik gibt, ist es oft, glaube ich, ganz schwierig, da gezielt zu kommunizieren und zu argumentieren und man oft da auch gar nicht so richtig Lust drauf hat. Ich kenne das genauso gut. Ich würde dennoch sagen, dass es natürlich total wichtig ist, auch in der Familie Themen anzusprechen, die vielleicht unbequem sind und die auch schmerzlich sind. Besondere Tipps, wie man das machen kann, habe ich jetzt auch nicht wirklich dabei. Ich glaube, man kann das eben auch als Vorteil sehen, dadurch, dass man diese verwandtschaftliche Beziehung hat, indem man vielleicht auf einer Ebene mit Personen reden kann, mit der man vielleicht mit Außenstehenden nicht reden kann, dann eben irgendwie eine emotionale Verbindung herstellen kann zu eigenen Geschichten, beispielsweise zu eigenen vertriebenen Erfahrungen von Großeltern. Dann kann man sagen, du hattest eine Fluchterfahrung, die Leute, die heute nach Deutschland kommen, haben eine Fluchterfahrung, warum siehst du das als was Schlechtes und die Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg als was Gutes? Warum ist da so eine unterschiedliche Bewertung? Sowas als Beispiel für einen emotionalen Zugang vielleicht für so eine Diskussion, aber ein Patentrezept habe ich da nicht, leider.
In die andere Richtung, nicht die Großeltern und meine Eltern, sondern in Richtung Zukunft, also die neue Generation, wenn ich jetzt zum Beispiel als Sozialarbeiterin tätig bin, gerade wenn Sie jetzt sagen, es geht da auch um einen Familienbruch, den man wirklich vornehmen kann, wie kann ich jemanden wirklich mit Bildungsarbeit oder Ähnlichem bekehren und dabei aber wissen, okay, die muss jetzt vielleicht ihrer Familie lossagen, sich...
Das letzte habe ich jetzt nicht verstanden, sorry. Den letzten Satz habe ich nicht verstanden.
Also, dass, wenn ich jetzt mit einem Kind zusammen arbeite und ich sagen möchte, okay, Rassismus ist schlecht und trenne dich davon, wie schaffe ich das in Kombination mit der Familie, dass das Kind nicht unbedingt sagen muss, okay, ich trenne mich jetzt von meiner Familie?
Mhm. Ja, genau, das ist natürlich eine ganz sensible Aufgabe, weil es ja auch darum geht, das Kind nicht zu überfordern. Und ja, die Eltern eine rechtlich sehr starke Position haben, zu Recht auch. Es kann also nicht darum gehen, dass man irgendwie damit einsteigt, dass man dem Kind sagt, deine Eltern sind rechts und was die sagen, ist falsch, so, sondern man muss, glaube ich, da sehr sensibel vorgehen und in erster Linie einfach ein anderes Weltbild vorleben und eine andere Form des Zusammenlebens, glaube ich, vorleben. Also wenn es um Kindertageseinrichtungen oder um eine Schule geht, dann ist es in erster Linie Aufgabe, da dort auch Prinzipien wie Toleranz, Partizipation einfach selbst umzusetzen und quasi auch zu versuchen, dort eine gesellschaftliche Vielfalt abzubilden oder zu thematisieren. Und ich glaube, dass das so die ersten Reflexionsprozesse bei den Kindern einsetzen lässt, an die man dann ansetzen kann. Und genau, es gibt dann natürlich in der Zeit wie der Pubertät auch in diesen Familien, bei den Jugendlichen aus diesen Familien, Aspekte, wo sie mit den Positionen und mit dem Leben der Eltern vielleicht nicht mehr so konform sind, wenn sie sehen, irgendwie alle meine Klassenkameradinnen können sich kleiden, wie sie wollen, können ihre Haare haben, wie sie wollen, nur ich muss Röcke und Zöpfe anziehen. Und kenne ich auch quasi Fälle, wo es dann innerhalb dieser Familie so einen Aushandlungsprozess gegeben hat, wo dann die Kinder gegenüber den Eltern versucht haben durchzusetzen, dass sie sich die Haare schneiden konnten beispielsweise, dass sie Jeans tragen konnten beispielsweise. Das klingt vielleicht erstmal irgendwie banal, aber das sind, glaube ich, so erste Möglichkeiten, um einen eigenen Lebensweg einzuschlagen, eine eigene Positionierung einzuschlagen. Zu dem Aspekt, wie man das durchführen kann, ohne komplett mit der Familie zu brechen, fällt es mir wirklich sehr schwer, eine Auskunft zu geben. Also wir haben es da wirklich eben mit in so einem extrem geschlossenen Weltbild zu tun, dass es da auch von den Personen, die bisher ausgestiegen sind, die wirklich sehr, sehr wenige sind, eigentlich keine großartigen Alternativen zu geben scheint, als wirklich den kompletten Bruch. Also wenn wir bei dieser spezifischen Form bleiben, wie so Ausstiegsarbeit dann tatsächlich aussieht, ist nochmal eine andere Thematik und das machen wir als Stiftung auch nicht. Also das wären dann eben eher Organisationen wie Exit oder andere, die eben konkret Ausstiegsberatung und Begleitung anbieten würden.
Ja, danke für die Antwort. Ich versuche mal.
Ich höre dich.
Okay, das ist gut.
Ich brauche mal das Warum, weshalb Sie so etwas zu verstehen oder es weiterführen zu verstehen. Wir wissen ja alle, woher die Nazis kamen, aber es muss ja einen kompletten Ursprung haben. Gut, die Frage schnell zu platt gestellt. Also, wann was war vorher Huhn oder das Ei? Nicht so leicht zu beantworten. Also, vor den Nazis, was war da? Weil es gibt ja einen einzigen Ursprung. Wollt ihr das mal wissen, um das zu verstehen? Oder besser, mir dann noch weiteres Bild zu machen?
Die Nationalsozialisten sind natürlich nicht einfach aufgetaucht und haben irgendwie die Macht an sich gerissen. Da gab es eine eine Tradition, die mindestens aufs Ende des 19. Jahrhunderts, aufs Kaiserreich zurückgeht, eben mit einem ganz starken Nationalismus. Fürs 19. Jahrhundert kann man sagen, dass dort eben rassistische Positionen aufgekommen sind, dass antisemitische Positionen aufgekommen sind und sich das eben ja, im Laufe der Zeit radikalisiert hat und eben die Ausformung angenommen hat, die wir dann im Nationalsozialismus hatten.
Können Sie bitte mal etwas sagen zu den Dimensionen, die diese Bewegung erreicht hat, vielleicht auch mit dem Blick auf Ostdeutschland und auf die anderen Bundesländer, oder gibt es da vielleicht keine Differenzierung?
Ja, gern. Das ist ein Phänomen, was in der gesamten Bundesrepublik anzutreffen ist. Ich hatte ja versucht, so ein bisschen darzustellen, dass es spezifische Unterschiede gibt zu den Bundesländern oder zu den Regionen. Die Thematik ist eben als zuerst in Mecklenburg-Vorpommern so präsent gewesen, wo ich sagen würde, das liegt daran, dass da in den 1990er Jahren eben sich gezielt Leute niedergelassen haben, die von außen gekommen sind und deshalb schon mal diese Aufmerksamkeit da war. Da kommen Leute von außen, wer sind diese Personen, und da dann eben so diese Auseinandersetzung stattgefunden hat. In Westdeutschland hat es diese konkreten Siedlungsbewegungen, eben Leute ziehen konkret in den ländlichen Raum, so weniger gegeben. Das waren eben größtenteils Familien, diese sogenannten Sippen, die schon seit Jahrzehnten eben vor Ort ansässig waren und deshalb eben auch die Aufmerksamkeit eine ganz andere war. Also ich nehme ja eine Person, die von außen dazukommt, ganz anders war als die Familie, mit der schon meine Großeltern irgendwie aufgewachsen sind. Und deshalb auch diese Sensibilität für rechte und für rechtsextreme Einstellungen eben eine ganz andere sind, weshalb ich quasi sagen würde, dass die Aufmerksamkeit für diese Form von völkischen Sippen eine sehr viel geringere ist. Also da haben wir eben diese Broschüre zu Niedersachsen im letzten Jahr herausgegeben, was so eigentlich die erste Auseinandersetzung und Beleuchtung dieser Thematik in Niedersachsen war. Aber auch heute, Stand jetzt, ist es noch so, dass wir für Mecklenburg-Vorpommern, für Niedersachsen mittlerweile ein ganz gutes Bild haben, aber eben für sämtliche süddeutschen Bundesländer, eigentlich auch schon für Nordrhein-Westfalen, eben die Wissenslage eine sehr, sehr dünne ist, weil es sehr wenig Leute gibt, die sich vor Ort mit der Thematik beschäftigen, weil auch beispielsweise irgendwie NPD, kameradschaftliche Gruppierungen immer viel dominanter und viel dominanter sind und dominanter wahrgenommen werden und eben auch Phänomene, die auf dem Land nicht stattfinden, nicht so wahrgenommen werden wie Phänomene, die in den Städten passieren. Das muss man einfach so sagen. Eine zahlenmäßige Dimension kann ich nicht wirklich angeben, möchte ich auch nicht so richtig angeben, weil auch eben da das gleiche Problem ist, so viel wissen wir nicht darüber. Es ist natürlich so, dass wir jetzt nicht kurz davor stehen, dass der ländliche Raum irgendwie von Rechtsextremen übernommen werden würde. Es sind schon einzelne Familien, einzelne Höfe in verschiedenen Gebieten. Aber man kann eben sagen, dass es in der gesamten Bundesrepublik vorkommt. Und soweit.
Wäre es dann eigentlich sinnvoll, diesen Menschen auf einer ideologischen Ebene zu begegnen, also dass man sich erstmal der Position hingibt und sagt, okay, du hast jetzt die Ideologie, dass sozusagen die Deutschen an sich sich durch den Kampf irgendwie als besonders herausragend herausgestellt haben, aber haben sie ja nicht. Also ich meine, dass sich langsam irgendwie auch dieser Mann dann auch, also beziehungsweise diese Person auch aus seiner Position nicht einsehen, dass seine eigene Ideologie, also sein Volk, an dem allgemeinen Naturvergleich irgendwie nicht so gut abschneidet?
Ja. Das Problem daran ist eben, dass es dafür schon eine Antwort gibt in der Szene, nämlich, dass auch die Niederlage im Zweiten Weltkrieg eben in eine Verschwörungsgeschichte eingeflochten werden wird.
Ich meine, wie der Kampf sich jetzt veräußert, ist ja egal. Also man könnte die anderen halt besser verschwören. Ja.
Genau, es gibt quasi die Problematik zu erklären, wenn das deutsche Volk allen anderen überlegen ist, warum sind wir dann nicht, also warum sind diese Personen nicht an der Macht beispielsweise und warum sind wir nicht, ich weiß nicht, Weltmarktführer und haben die Weltherrschaft inne. Und da wird das dann eben so erklärt, dass es daran liegt, dass das deutsche Volk eben verblendet sei, dass es fremdgesteuert werden würde und dass wir erst wieder zu diesem Zustand hinkommen müssen. Genau, also es wäre eine Möglichkeit, so heranzugehen, aber ich glaube, dass wenn du wirklich mit Akteuren aus dieser Szene reden würdest, hätten die dann eine Antwort parat tatsächlich. Ja, und deshalb eben auch diese Verknüpfung zum Germanentum, eben zu sagen, die Germanen wurden schon unterdrückt und seitdem sind wir eigentlich die Geknechteten. Ne? Also man braucht so eine Verschwörungserklärung eben, um den heutigen Zustand zu legitimieren.
Ja, aber die waren ja auch ein Völkergebüsch.
Bitte?
Die waren ja auch ein Völkergebüsch.
Ja, ja, klar, natürlich. Also das hat nichts mit den real existierenden Germanen aus der damaligen Zeit zu tun, sondern das ist irgendwie eine Fiktion und eine Vorstellung von denen, natürlich, klar.
Okay, hier an der, ja.
Ja, und zwar wollte ich mal auf Ihre Arbeit hinaus. Sie meinten ja, dass sich so völkische Gruppen auch gerne um Naturschutz und Tierschutz und sowas bemühen. Haben Sie vielleicht mal ein Beispiel, wo vielleicht irgendwie ein Projekt oder ein Verein auf Sie zukam, die gesagt haben, wir werden hier vielleicht gerade unterwandert oder so, es sind irgendwelche Personen. Was haben Sie denn denen dann geraten? Was haben die Vereine dann getan oder wie haben Sie die beraten?
Ja, genau, also tatsächlich kann man aktuell sagen, dass es eigentlich kaum Gruppierungen im Naturschutz oder im Umweltschutz gibt, die nicht in irgendeiner Art und Weise sich gerade damit auseinandersetzen würden, wie sie mit rechten Akteuren innerhalb ihrer Verbandsstrukturen umzugehen haben. Das hat natürlich dann jetzt nicht unbedingt zwangsläufig was mit diesem völkischen Rechtsextremismus zu tun, sondern in erster Linie die Frage, wie gehen wir mit Personen um, die sich beispielsweise bei der AfD engagieren, wie verhalten wir uns da, wie verhalten wir uns, wenn die AfD uns zu Veranstaltungen einlädt, müssen wir Vertreter der AfD zu Veranstaltungen einladen. Also das ist zum jetzigen Zeitpunkt etwas, was bei eigentlich sämtlichen Verbänden diskutiert wird und gerade stattfindet. Genau, zu diesem spezifischen Thema völkischer Rechtsextremismus. Ich gehe da in diese Gespräche nicht mit einer Agenda rein. Ich versuche immer erst zu fragen, was denn deren Ziel ist. Also ob sie quasi, also was ihre Herangehensweise ist, ob sie versuchen möchten, eben diese Personen einzubinden in ihr Verbandsleben oder ob sie versuchen möchten, diese Positionen eben als nicht zulässig darzustellen, dass man eben quasi ganz eindeutig sagt, für uns gehört ein Engagement für Naturschutz, für Umweltschutz, auch gleichzeitig ist damit verknüpft für ein Engagement für eine demokratische Gesellschaft und kann nur mit demokratischen Werten einhergehen. Also dass man das ganz eindeutig miteinander verknüpft und auch so nach außen kommuniziert und am besten eben auch in Satzungen und so weiter reinschreibt, um sich darauf beziehen zu können. Das ist, glaube ich, etwas sehr Zentrales, aber tatsächlich sind längst noch nicht alle Initiativen Natur- oder Umweltschutz so weit, das durchdacht zu haben und auch so formulieren zu können. Also oftmals treffe ich dann auch auf Positionen, die sind, ist doch klar, dass wir irgendwie links oder irgendwie alternativ wären und dass Rechte bei uns überhaupt nichts zu suchen hätten. Das müsste doch jedem klar sein, aber es ist eben einfach nicht so. Also wenn es nicht klar nach außen kommuniziert wird, dann wird es nach wie vor Personen geben, die versuchen, sich auch dort zu engagieren und dort einzubringen.
War das da oben eine Wortmeldung? Ja, bitte. Das Mikro ist unterwegs.
Also ich hätte jetzt noch kurz eine Frage dazu. Für mich ist der Punkt, wenn man diese Leute dann ausschließt, auch noch aus diesen ganzen Sachen, die jetzt, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, normal sind, radikalisieren sie sich denn nicht noch mehr? Also wenn sie ausgeschlossen werden von der Gesellschaft irgendwo, wenn sie jetzt sagen, alles klar, ich tue mich jetzt engagieren für die Umwelt und dann noch da ausgeschlossen werden, ist die... Also ich denke, jetzt ist es höher, dass sie sich dann wieder radikalisieren, noch mehr.
Mhm. Ja, wir reden da tatsächlich schon von Personen, die eigentlich zu einem Maximum radikalisiert sind, ehrlich gesagt. Also vielleicht nicht unbedingt in Richtung Terrorismus oder Gewalt, aber die Ideologie ist schon bis zum Anschlag rassistisch und antisemitisch. Also in dem Bereich gibt es eigentlich keine größere Radikalisierung. Aber ja, also das war jetzt auch nicht quasi mein Plädoyer, dass ich Leuten dazu raten würde, diese Personen auszuschließen, sondern natürlich kann es über so konkrete Beziehungen laufen, dass man versucht, mit den Personen ins Gespräch zu kommen. Aber gerade bei den Erwachsenen, die eben schon so ein geschlossenes Weltbild haben, ist es einfach tatsächlich sehr, sehr schwierig. Aber wie gesagt, bei Kindern würde ich das komplett anders sagen. Und wenn ich irgendwie mit Schulen zusammenarbeite, die irgendwie Angst haben, wir werden hier als rechte Schule wahrgenommen, wir wollen die Kinder von den Schulen nehmen, sage ich auch jedes Mal, dass das nicht die Lösung und nicht das Ziel sein kann, irgendwie Kinder von Schulen auszuschließen und das Problem, die Kinder sind nicht das Problem, sondern die Position der Eltern irgendwie auf eine andere Schule zu verlagern. Also auf jeden Fall.
Da oben waren noch zwei Fragen, hier links und da rechts.
Ich wollte noch was dazu sagen. Also ich denke, es sind ja Fundamentalisten in irgendeiner Weise, dass eigentlich wichtig ist, die Orientierungslosen, also die Leute, die noch nicht so überzeugt sind, um es nett zu sagen, dass man die aufklärt und dass man auch aufdeckt, wie die Rechten argumentieren. Also zum Beispiel, wenn man jetzt versucht, mit Argumenten zu kommen, dass zum Beispiel Rechte dann immer einen neuen Strohmann aufstellen. Ja, aber was ist denn damit? So. Und dass man deren Argumentationsstruktur einfach in der Diskussion, zum Beispiel in der Verwandtschaft, dann offenlegt und das wird dann meistens auch anerkannt. Also dann verstehen die Leute es auch. Und so kann man die Rechten halt auch teilweise auch enttarnen einfach. Also ich denke es schon, dass es wichtig ist, dass man da einfach eine klare Grenze setzt und den Leuten, die einfach nur ein bisschen unwissend sind und einfach noch nicht so das Faktenwissen haben, dass man denen einfach das erklärt. So, und bei denen, die halt, sag jetzt mal, verloren sind, dann ist es auch schwierig. So ist meine Erfahrung.
Zu meinem Vorredner, das kommt natürlich dann sehr darauf an, ob man es mit einem überzeugten Faschisten zu tun hat oder mit jemandem, der einfach nur ein bisschen dumm ist. Ich würde noch mal eine Frage äußern. Ich habe bisher immer, wenn dieses Thema völkische SiedlerInnen im ländlichen Raum aufkam, das auch immer in dem Zusammenhang gehört, dass staatliche Strukturen sich eben im ländlichen Raum immer weiter zurückgezogen haben und entsprechend der Raum, der dadurch frei geworden ist, von diesen SiedlerInnen dann genutzt wurde. Glauben Sie, dass, wenn der Staat da wieder vermehrten Augenmerk drauf legen würde und entsprechend wieder präsenter sein würde, denen bis zum gewissen Grad dann auch die Grundlage für ihr Handeln genommen werden würde? Oder sind Sie da eher der Meinung, dass es da noch tiefgreifendere Maßnahmen bräuchte?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das wäre ein Aspekt, mit dem man dem begegnen müsste, dass da eben quasi Parteien, staatliche Strukturen präsenter sind. Dazu gehört aber auch eine starke Zivilgesellschaft, also man muss auch zivilgesellschaftliche Initiativen unterstützen. Und das war so ein bisschen das, was ich damit meinte, wenn jetzt eine Familie eben in ein Dorf kommt, wo es sonst keine Freizeitangebote beispielsweise gibt und dann die Dorffeste von Rechtsextremen organisiert werden, dann ist es quasi logisch, dass Kinder aus anderen Familien da hingehen, weil es kein anderes Angebot gibt. Oder wenn Schulfeste von Rechtsextremen organisiert werden müssen, weil andere Eltern sich nicht finden lassen, um Schulfeste zu organisieren, dann ist das eben eine Problematik. Und damit, darauf muss man eingehen. Und dafür ist auf jeden Fall zum einen staatliches Handeln zentral. Und zum anderen eben, also zum einen über eigene parteiliche, staatliche Strukturen, aber eben auch, indem man Zivilgesellschaft unterstützt. Auf jeden Fall, ja.
War die Bundesregierung bewusst, dass es Kinder, also dass das eine enorme Gefahr für unsere Gesellschaft darstellt und dass es diese Gruppierungen gibt und arbeiten daran?
Ja, das ist der Bundesregierung bewusst. Vor allem aber auch eigentlich den Landesregierungen in erster Linie, wo es ja nochmal dann irgendwie konkreter ist. Es ist nicht unbedingt jedes Mal so, dass ich sagen würde, dass es angemessen wahrgenommen. Zum Beispiel Sturmvogel hatte ich vorhin genannt, als völkischer Jugendbund, die eben Zeltlager durchführen, die das einfach machen können. Die werden nicht verboten staatlich. Quasi die Vorgängerorganisationen Heimattreue Deutsche Jugend und Wikingjugend wurden staatlich verboten, weil gesagt wurde, sie stehen in der Kontinuität zur Hitlerjugend. Dann hat man sich quasi unter dem Label Sturmvogel neu gegründet und das Verbot bleibt aus. Und da kann man sich dann fragen, wenn die gleichen Sachen machen und die gleiche Ideologie dahinter steckt, warum wird das eine als problematisch verboten und das andere kann die Arbeit so weiter durchführen. Also ich finde da teilweise, es könnte auf jeden Fall die Problematik noch ernster genommen werden, auf jeden Fall.
Gut, dann danke ich Ihnen erst nochmal für den Vortrag und zweitens für die Antworten auf die vielen Fragen. Ich bin mir sicher, da gibt es noch weitaus mehr Fragen. Wir könnten das, denke ich, auch noch über einige Abende hinweg vertiefen. Ich darf mich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich nächste Woche auch noch einige von Ihnen hier wieder sehe bei einem nächsten Vortrag. Und ich wünsche Ihnen mal einen sehr nachdenklichen und auch sehr diskursiven Abend mit Menschen, die Sie kennen, über dieses Thema. Weil dieses Thema wird uns noch bewegen, da bin ich überzeugt davon. Es gibt, nur, das kennen Sie sicherlich auch, einen zwar schon etwas älteren Roman von Daniel Hörer, Braune Erde. Ist ein bisschen reißerisch, aber wenn Sie den gelesen haben, wissen Sie, was da abgeht. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie sich das von wem auch immer zu Weihnachten wünschen, den Roman. Und ich wünsche Ihnen, wie gesagt, einen sehr nachdenklichen Abend. Dankeschön.
Vielen Dank.